Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Wie machen Hunde auf Russisch?
Gaff, gaff?
Ja! Richtig. Nicht wow, wow. Gaff,
gaff. Das hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin so wie so ein kleines Kind. Gaff, gaff!
Das war's noch nicht. Moment!
Okay, scheiße.
Noch was. Ja. Wie macht ein Hahn auf Russisch?
Ah, warte, ich versuche es gerade richtig zu sagen. Ich glaube, er macht Kukuriku?
Ja, richtig, Kukuriku. Wie heißt es auf Deutsch? Kikariki?
Kikeriki, glaube ich.
Kikeriki, genau. Auf Russisch heißt das Kukuriku. Finde ich ja sehr, sehr ähnlich. Also da wurde ja eigentlich nur der Buchstabe I ausgetauscht,
ja,
auf U.
Ja, so. Aber ja, noch was?
Ja, noch was. Wie macht denn eine Katze auf Russisch?
Ja, das hätte ich jetzt, gesagt Miau.
Miau, ja. Das ist okay. Am ähnlichsten zum Deutschen.
Ich schaffe so kaum.
Herzlichen Glückwunsch, Valeria.
So. Mein Russisch ist auf dem Level von einem Kleinkind. Das ist genau meine Aufgabe.
Ich dachte, wir starten mal mit einer leichten Kost am Anfang.
Dankeschön. Sehr lieb von dir.
Nee, ich war vor kurzem bei meiner russischen Familie zu Besuch und da ist ein kleines Kind, ein Kleinkind mit dabei und wir haben uns so ein Wimmelbuch angeguckt, ne? Dieses Wimmelbuch, da kannst du ja verschiedene kleine Motive, Tiere, Menschen, Häuser, Situationen sehen und sie hat die ganze Zeit auf Tiere gezeigt und hat dann so mit einem großen Fragezeichen mich angeguckt, wie heißt das? Weil sie wird jetzt auf Russisch erzogen.
Ah, okay.
Genau.
Und du warst dann so, scheiße, soll ich es auf Russisch oder auf Deutsch?
Nee, und ich musste es, weil ich wusste, die Eltern möchten, dass das Kind jetzt erstmal Russisch spricht. Und im Kindergarten wird es ja sowieso irgendwann Deutsch lernen. Und sie hat mich angeguckt und ich wusste, okay, ich muss jetzt, ich stehe total unter Druck, dem Kind zu sagen, wie diese Tiere auf Russisch heißen. Weil ich habe natürlich auch viele vergessen. Aber richtig gut bin ich in Kotik. Da waren zum Glück ganz viele Katzen.
Sehr gut.
Kotik. Und sie hat es auch ein bisschen dann auch nachgemacht. Wo ich aber voll gefailt habe, ist beim Pfau. Ich wusste nicht, wie Pfau auf Russisch heißt.
Ja, das weiß ich jetzt leider auch nicht.
Pfau. Pfau heißt Pavlin.
Doch, okay, gut.
Ja, habe ich dann einen Tipp bekommen.
Sind so Worte, die braucht man halt auch nicht mehr so im Alltag, ne? Also wie oft sagst du auch im Deutschen Pfau?
Boah, war ja auf einer Hochzeit letztens und da waren zwei Pfaue.
Pfauen, glaube ich.
Zwei Pfauen auf Dächern irgendwo, also wirklich in Deutschland, waren freilaufende Pfauen. Schon mal vor, ich hätte das jetzt auf Russisch sagen müssen. Wie hätte ich mich da angestellt?
Hättest dich blamiert.
Ja, wie so ein kleines Kind. Aber ja, das mit den Tieren ist auch so ein Beispiel dafür, ne, dass, wenn man schon ewig in Deutschland lebt, dass essentielle Dinge, Tiere, dass man das vergisst und einfach wirklich auf dem Niveau von einem Fünfjährigen spricht.
Ich sehe von meinem geistigen Auge, falls wir das auf TikTok posten, die Kommentare wieder. Kann das nicht jemand machen, der besser Russisch kann?
Nein, so, kann es nicht, sonst wäre es, wie du schon sagst, nicht witzig.
Wir machen das hier. Also Leute, das sind nette Mädchen, Vika und Valeria für euch am Start. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Hi.
Bei unserem Podcast hier von Das Ding. Mhm. Und wenn wir jetzt gerade schon bei TikTok sind, möchte ich einmal kurz was loswerden. Einen kleinen Rant, okay? Weil
alles klar.
Ich habe ja letzte Folge was über hell und dunkelblau erzählt am Anfang. Und diesen Snippet haben wir auch auf TikTok gepostet.
Richtig.
Ich habe nicht erwartet, dass das so ein Diskussionsthema wird. Ich habe nicht erwartet, dass das so ein emotionales Thema wird.
Hätte ich auch nicht erwartet.
Ich habe auch nicht erwartet, dass das so schwer zu verstehen ist, was ich da gesagt habe. Also entweder lag es vielleicht daran, an dem Ausschnitt, den wir gepostet haben, weil das war natürlich nicht die ganze Geschichte, die wir hier im Podcast erzählt haben. Aber wirklich wahnsinnig viele Leute haben nicht verstanden, wo der Unterschied im Deutschen und im Russischen ist, weil sie waren dann alle so, hä, im Deutschen haben wir doch auch hell und dunkelblau, im Deutschen haben wir doch auch hell und vor allem so voll so, ja okay, imagine, im Deutschen haben wir auch zwei Worte für, so voll
ja, vielleicht nochmal zum Hintergrund, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, Valeria hat erzählt, dass im Russ, also dass eine Studie gezeigt hat, dass russischsprachige Menschen die Farbe Blau anders wahrnehmen, weil dafür gibt es verschiedene Wörter. Sini und Goloboy, die haben ja beide nichts miteinander zu tun, aber im Deutschen heißt ja Blau das dunkle Blau und Hellblau ist ja auch Blau und darin ist das Wort Blau drin.
Genau.
Oh Gott, habe ich das irgendwie ansatzweise verständlich erklärt?
Ich habe mir dann so gedacht, habe ich es vielleicht falsch verstanden, weil wirklich so wahnsinnig viele Leute das nicht verstanden haben. Und dann dachte ich, nee, das sind, glaube ich, alles Deutsche.
Ja, das die genau. Die Leute, die aus Deutschland kommen, die haben alle das nicht verstanden. Das ist einfach im Russischen zwei komplett verschiedene Wörter
genau,
auf Russisch
und sie
gibt
waren
für Blau.
Dann so, die so, ja, wir haben doch auch zwei verschiedene Worte. Und ich war so, wie kannst du das als verschiedene Worte wahrnehmen, wenn hell und dunkel nur eine Abstufung ist und blau immer Teil des Wortes ist? Ich war so, hä? Also stehe ich auf dem Schlauch oder stehen 300.000 Leute auf dem Schlauch? Ich versteh's nicht.
Ich glaube, 300.000 Leute. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Komisch, ne?
Genau, also nur noch mal zum Mitschreiben, Leute. Wir müssen uns im Russischen entscheiden, wenn wir ein Blau sagen, ob wir hell oder dunkelblau meinen. Wir können im Deutschen sagen, ich trage jetzt gerade zum Beispiel, trage ich ein blaues Hemd.
Stimmt.
Kann ich sagen. Im Russischen muss ich sagen, ich trage ein hellblaues Hemd.
Genau. Also mit einem anderen Wort, was nichts mit Blau zu tun hat.
Genau. So, das ist der Unterschied. Aber ich glaube, so. Die Leute, die uns hier hören, ich habe Vertrauen, die haben es verstanden. Es gab auch sehr viele Leute, die gesagt haben, boah, das haben wir auch im Italienischen, wir haben das auch im Polnischen, wir haben das auch im Ukrainischen und so. Also es gab auch sehr viele Leute, meistens die mit einer anderen Sprache, die verstanden haben, was wir meinten.
Ja, so. Ich finde das auch immer wieder sehr interessant, dass Leute, die zum Beispiel aus Italien oder Spanien kommen oder aus der Türkei, bei solchen TikToks uns runterschreiben, ja, bei uns in der Türkei ist es auch so. Oder bei uns in Spanien ist es auch so. Das war ja auch mit diesem, es gibt keine Zehen im Russischen, sondern Finger.
Genau.
Auf den Füßen sind Finger. Und genauso ist es wohl auch mit diesem Blauen, gibt es ja auch im Spanischen auch verschiedene Wörter für. Das fand ich auch interessant.
Ja, fand ich auch. Also da merkt man dann doch, wie doch dann so das alles einen irgendwie dann doch so zusammen verbindet irgendwie.
Ja, total.
So cheesy es klingt.
Ja, voll spannend.
Naja, jetzt habe ich meinen Rant kurz losgeworden, danke.
Sehr gut, du siehst auch schon viel entspannter aus.
Dankeschön.
Okay, entspannt wird es jetzt wahrscheinlich nicht so bei der Frage der Woche, denn wir reden ein bisschen über Pressure, über Druck, der besonders auf Kindern lastet, wenn sie auf die Bühne geschleppt werden, auf die Bühne, also immer irgendwo auftreten müssen und so weiter. Mhm. Also es geht darum, ich habe jetzt gerade so ein paar Kisten gefunden zu Hause mit Fotos von früher, aus der Kindheit, aus der Schule, aus dem Kindergarten, Freizeit, Familienessen. Und was mir besonders aufgefallen ist, dass ich bei diesen Fotos immer irgendwo auf der Bühne stand. Entweder stehe ich mit der Geige auf der Bühne in der Musikschule oder ich habe bei irgendeinem Gesangswettbewerb im Ferienlager mitgemacht, obwohl ich wirklich gar nicht singen kann. Ich verstehe nicht, wie diese Menschen da mich auf die Bühne überhaupt gebracht haben, wie ich auf dieser Bühne gelandet bin. Keine Ahnung. Jedenfalls war es ein Gesangswettbewerb. Dann habe ich Fotos gesehen, wie ich woanders noch Geige gespielt habe. Dann Gedichte vortragen in der Schule, in der Aula und bei einem Stadtfest in Pskow. Ich musste irgendwie ein riesenlanges Gedicht auswendig lernen, das weiß ich noch. Und musste das dann vor einem riesen Publikum beim Stadtfest vortragen. Und habe mich dann so gefragt, müssen das eigentlich viele russischsprachige Kinder auch? Also werden sie auch genauso zur Bühne gezwungen, irgendwo auftreten mit 8, mit 9, mit 10 oder vielleicht mit 4 Jahren, wie auch immer? Ich weiß, bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders. Meine beiden Eltern sind klassische Pianisten. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich habe Musik schon im Bauch meiner Mama gehört, so ein bisschen. Klingt auch ein bisschen cheesy, aber ist so. Und mein Opa war Dirigent, meine Oma Chorleiterin. Also ich bin wirklich in einer super krass musikalischen Familie aufgewachsen. Und natürlich ist es denen auch super wichtig gewesen, dass ich auf die Bühne gehe, dass ich auch was mache, dass ich Geige spiele, dass ich irgendwo auftrete. Aber habe halt auch gemerkt, damals in Russland, als ich da noch gelebt habe, dass auch das Umfeld um mich herum ähnlich war. Also die haben jetzt natürlich nicht alle Geige gespielt, aber irgendeiner konnte
so ein Instrument. Künstlerischer Ausdruck quasi, meinst du?
Künstlerischer Ausdruck, sehr viel Kunstverständnis, auf der Intonation bei Gedichte vortragen, also sowas wird Kindern beigebracht. Richtige Betonung, auch bei, weiß ich nicht, beim Vorlesen, auch in der Schule, es ist ganz wichtig gewesen immer. Genau, und du bist ja auch so eine kleine Bühnenqueen. Du bist ja auch bist ja vor der Kamera, auf YouTube mit Brust rauszusehen, jetzt Format von das Ding und Synchronschwimmen hast du auch gemacht, ist ja auch vom Publikum. Deswegen die Frage der Woche an dich, Valeria, ist, hattest du auch das Gefühl, dass du als Kind öfter mal früh auf die Bühne geschleppt wurdest? Vielleicht öfter als andere Kids in Deutschland? Und wenn ja, wie hat dich das geprägt? Und hat dich das vielleicht dahin gebracht, dass du jetzt unbedingt auch jetzt vorm Mikro sitzen musst und einen Podcast machen musst?
Ja.
Tschüss, fertig. Die Folge.
Ciao.
War schön mit dir, ja. Bis in zwei Wochen.
So, von du erzählst so 5 Minuten lang die Frage der Woche und ich einfach nur.
Entschuldigung.
Ja.
Ich musste ein bisschen ausholen, damit die Leute verstehen, was ich überhaupt von dir will.
Ja, du hast recht. Muss man ja auch ein bisschen erklären. Es kann natürlich auch absolut daran liegen, dass meine Mutter da halt auch einen krassen Drang dazu hat, beziehungsweise ne, sie ist sehr filminteressiert, regieinteressiert gewesen in Russland, war Lehrerin, Klavierspielerin und so, hat auch ne an Wettbewerben in St. Petersburg teilgenommen und so hat sie mir erzählt. Und sie hatte, glaube ich, auch so ein bisschen den Traum für mich, dass ich irgendwie, sie hat mir, glaube ich, ganz früh gesagt, ich soll irgendwie so Schauspielerin oder vor der Kamera oder auf der Bühne oder whatever werden.
Ihr nicht erfüllter Wunsch.
Irgendwie so ein bisschen vielleicht.
Okay, ja, das hört man immer wieder, finde ich.
Ja, also sie wollte so in die Filmbranche gehen, hat das irgendwie, glaube ich, nicht gemacht, weil sie dann ja auch Lehrerin da nach Deutschland und so. Und dann war sie so, hier, unser Leben, deine Chance, mach was draus, du kannst das. Und ich war immer nur so, ich weiß nicht, kann ich das nicht? Und mein ganzes Leben lang war ich also wirklich nonstop auf irgendwelchen Bühnen, auf denen ich auch teilweise siehste? Gar nicht sein wollte. Also wirklich nonstop. Zum Beispiel. Es hat angefangen als Kind, da habe ich ja Ballett gemacht. Ich habe, habe ich ja schon mal erzählt, die ganzen Sportarten. Das ist ja auch immer auf einer Bühne auftreten dann. Ballett auf der Bühne aufgetreten, rhythmische Sportgymnastik, Synchronschwimmen. Ich war im Theater. Und als ich, meine Mutter hat eine Weile auch so Bardowski Vechere, glaube ich, oder wie heißt das? So Badentreffen oder so Badenabende organisiert für so die russische Gemeinde irgendwie, die russische Community in der Stadt, in der ich damals gelebt habe. Teilweise haben da auch dann so Sänger, Autoren, Autorinnen bei uns übernachtet, weil sie beherbergt hat und so. Also um uns herum waren ja auch immer Leute, die dann irgendwie was damit zu tun hatten. Und es gab dann ständig so Orte, wo man irgendwie auftreten musste. Es gibt ja, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, auch an Weihnachten, diese Jolitschka, also dieses, wie heißt es, so ein Weihnachtsevent, wo auch man als Kind was sagen oder auftreten muss und dafür kriegt man dann so sein Geschenk. So, das gab es ja auch immer zu Feiertagen. Ja. Also zumindest
kann da, wo wir waren, gab es. Kann mich jetzt genau dran erinnern, aber es gibt auf jeden Fall immer vor solchen großen, vor allem religiösen Festen, irgendwelche traditionellen Feste der Stadt, wo Kinder auftreten und alle
da
raus müssen.
Da waren wir eben auch in so russischen Veranstaltungen früher als Kind, wo ich sowas machen musste, um dann mein Geschenk zu kriegen. Das war wahrscheinlich nicht Standard, aber es gab es irgendwie. Und ich weiß noch, glaube ich, ein richtig traumatisches Erlebnis hast du gerade bei mir wieder rausgeholt, irgendwo ganz hinten.
Sorry.
Weil, also meine russische Sprache, ihr habt ja gemerkt, Kleinkind-Level, war schon früher so, also beziehungsweise früher natürlich besser, aber ich musste irgendein so super kompliziertes Gedicht, als ich ganz klein war, mal irgendwo vortragen. Und ich habe mich so unwohl gefühlt dabei, weil ich es halt auch teilweise gar nicht verstanden habe und ich kannte viele der Worte nicht, weil russische Literatur alleine ist für mich so, so schwer zu verstehen. Also das ist teilweise nochmal eine komplett andere Sprache, finde ich. Das sind so viele Worte, die du natürlich gar nicht kennst und Intonation und alles und
absolut.
So. Und ich hatte so Angst, weil ich unsicher war. Und ich musste nicht viel sagen und meine Mutter war so, ja, das schaffst du und so. Glaube ich, 2 Sätze und natürlich habe ich es verkackt. stand so auf dieser Bühne und habe einfach den Satz natürlich nicht richtig gesagt. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt, dass ich das halt nicht richtig gemacht habe. Weiß ich bis heute noch.
Bleibt und im Kopf. Also diese kleinen Fails bleiben auf jeden Fall im Kopf. Trauma,
mir war
wirklich.
Das wirklich peinlich. Mir war das so peinlich, dass ich das nicht geschafft habe, dieses Gedicht richtig aufzusagen und so. Ich glaube, dann hat meine Mutter auch verstanden, so, sie sollte vielleicht mich nicht auf so russische Sachen zwängen. Und dann hat sie mich so ein bisschen machen lassen. Aber trotzdem war so dieses so, boah, du könntest, mach doch Schauspiel und so. Und dann bin ich halt wirklich irgendwann in so Theater-AGs gegangen. Und mir hat es aber auch sehr viel Spaß gemacht dann irgendwann. Aber ja, und ich wollte auch lange Zeit Schauspielerin werden, weil ich dachte, das ist meine Berufung.
Ich wollte das auch irgendwann.
Echt? Das ist doch auch so ein typischer Kindheitstraum, oder?
Ich weiß, ja, vielleicht. Ich habe auch gesagt, boah, Schauspielerin ist voll der Traumjob. Hab da aber gleichzeitig Geige gespielt, auch schon in Deutschland. Und war so zwischen Schule, Freunde, Geige, dann noch ein paar andere Hobbys und dann bin ich irgendwie nie zum Theater gegangen oder sonst was und bereue das jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich weiß, dass die Lage am Theater sehr, sehr schwierig ist und dass du also da vielleicht nicht so viel Geld verdienen kannst und ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so mein Traumjob wäre. Nein, überhaupt nicht. Das war damals irgendwie im Kopf.
Also bei mir war es so, das Theaterspielen an sich hat mir ultra viel Spaß gemacht. Ich war in verschiedenen, auch teilweise im Staatstheater, Jugendgruppen und so. Wir haben Straßentheater gespielt. Ich war in der Oberstufe auch noch im Theater. Also das habe ich auch relativ lang durchgezogen und so. Und das war super cool. War immer auch ein bisschen weird, weil du musst da ja auch dann so wirklich komische Sachen machen. Für Leute, die null Berührungspunkte im Theater haben, ist das vielleicht auch sehr strange, wie man sich da teilweise benimmt. Aber es war für mich auch so ein Ventil, wo du an einem Tag dann wirklich so alles mal machen konntest. Aber als ich dann auch gemerkt habe, so ist ein richtig scheiß bezahlter Job, du hast quasi keine Chancen, es ist super anstrengend und dann landest du irgendwo in einem Dorf und musst irgendwie 50 Mal am Tag Faust oder so oder 50 Mal im Monat Faust spielen, also so richtig schlimm. Und dann manchmal sind die Inszenierungen auch so, da musst du dich nackt zeigen oder keine Ahnung, Leute küssen und so, da muss man halt muss offen für sowas sein, das war ich halt irgendwie nicht. Und dann war ich so, nee, ist mir alles zu anstrengend, ich werde lieber Moderatorin, das ist irgendwo dazwischen.
Mir war das mit der Musik so. Meine Eltern haben immer gesagt, давай, Вика, сыграй на скрипочке. Сыграй нам что mit на скрипочке. Also spiel uns was auf der Geige vor, zu Hause zum Beispiel. Und ich immer so, ja, okay, mache ich. Ich hatte nie diese Leidenschaft, dass ich das unbedingt machen muss. Ja. Ich wusste, wie viel Arbeit meine Eltern da reinstecken, weil es aber auch ihre Leidenschaft und ihre Berufung ist, schon seit immer auf dem Klavier zumindest zu spielen. Bei mir war das aber nicht so und die wollten unbedingt, dass ich das mache. Die haben mich zwar nicht gezwungen oder so, die haben nicht gesagt, wir möchten, dass du jetzt unbedingt Geige spielst, du musst jetzt irgendwie zu Lehrerin XY und das, du musst jetzt bei diesem Wettbewerb mitmachen. Aber so ein ganz unbewusster, so ein ganz kleiner innerer Druck, den habe ich verspürt. Also so zwischen den Zeilen vielleicht ein bisschen. Und das, was du gerade gesagt hast mit den Fails, hatte ich auch. Also ich habe auch ein paar wirklich traumatische Erlebnisse auf der Bühne gehabt. Und zum Beispiel einmal ein Erlebnis mit der Geige in Russland. Da habe ich angefangen mit dem Korrepetitor. Das ist der, der dich am Klavier begleitet. Also ich spiele Geige und der Korrepetitor spielt am Klavier und begleitet was du spielst. Und ich habe angefangen mit ihm, so mit 8 Jahren, mit ihm zu diskutieren, mitten auf der Bühne vom Riesenpublikum, dass er falsche Stelle angefangen hat zu spielen. Und er so, nein, Vika, wir müssen die Stelle, wir müssen hier zurück, nochmal kurz, wir haben noch nicht zu Ende. Und ich so, und ich habe mit ihm auf der Bühne, oh Gott, ich war 8, angefangen zu diskutieren.
Oh mein Gott.
Natürlich hatte ich nicht recht, ist ja klar. Und
es ist halt so was Drucksituation mit einem machen können, ne? Also ich hatte ja
weißt
auch
du,
dann,
wie Leute mich angeguckt haben danach am nächsten Tag in der Musikschule. Oh Gott, ich habe mich
sofort exmatrikulieren aus der Musikschule. Hey, nie wieder hin.
Ja, und beim zweiten Auftritt hatte ich einen Blackout, habe eine Stelle vergessen. Es war bei so einem größeren Wettbewerb und ich habe zwar den dritten Platz belegt, aber das war für mich auch so, nein, ich mach's einfach nicht. Ich höre mir der Geige
aber
auf.
Immerhin, trotz Blackout dritter Platz ist jetzt
trotzdem
schon nicht schlecht.
Nee.
Ja, und glaubst du, dass du deswegen vielleicht auch so ein bisschen jetzt so vorm Mikro und so gelandet bist?
Also ich glaube, wäre ich nicht so erzogen worden, dass ich schon irgendwann auf der Bühne stand, dass ich das Publikum von vorne mal gesehen habe, dass ich weiß, dass die Leute irgendwie entertained werden wollen, Informationen bekommen möchten. Wenn ich das alles so nicht in mich reingesogen hätte, würde ich vielleicht jetzt ein anderes Verständnis oder Gefühl haben fürs Mikro. Und so, klar, ich habe irgendwie schon das Gefühl, ich muss etwas sagen. Ich möchte irgendwie, also jetzt so als Journalistin möchte ich einfach den Leuten Informationen weitergeben, Dinge verständlich erklären, den Leuten irgendwie,
Sie unterhalten mit Kindersounds von,
mit Gav Gav
von
und
Tieren.
Kikeriki. Genau. Natürlich.
Qualitätsjournalismus
irgendwie
hier.
Schon. Also bei dir?
Ja, ich glaube auch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht heute hier wäre oder das machen würde, was ich machen würde, wenn das nicht passiert wäre, wenn meine Kindheit nicht so gewesen wäre, wie sie gewesen wäre. Und da gehören auch wahrscheinlich diese Auftritte dazu. Auch die im, ich habe ja auch mal, glaube ich, erzählt, dass ich im Altenheim Klavierunterricht, also das ist so mein erster und einziger Auftritt Klavier, wo ich ein Klavierstück spielen musste, war in einem Altenheim. Wahrscheinlich, also ich habe alles daran gehasst und danach nie wieder gespielt, aber so.
Aber die Leute haben sich da bestimmt gefreut.
Nee, das war denen egal, glaube ich.
Die waren nicht alle dement,
gell? Das war schon aus einem Grund, glaube ich, in einem Altenheim. Also das war wirklich so, da konnte man jetzt nichts wirklich schief oder so. Das war jetzt nicht irgendwie, du konntest jetzt nicht krass verkacken. Und wenn, war es nicht schlimm.
Hallo?
Genau.
Die sollen auch schöne Musik bekommen, die alten Menschen.
Natürlich sollen sie, aber das war ja so, also das war jetzt es war trotzdem für mich eine Drucksituation, weil auch als Kind so diese, wenn du es nicht kennst und so. Aber ich jetzt zurückblickend denke ich mir, jetzt war ein Altenheim, also die hätten mich schon nicht umgebracht, wenn irgendwas passiert wäre so. Oder beziehungsweise es war denen ja egal, ich habe die ja danach auch nie wieder gesehen, so alles gut. Aber ich bin auch sehr dankbar, weil ich habe ja dann auch, also ich wette, Leute, die da nicht so mega viel Spaß dran haben, die würden da bestimmt dann anders drauf reagieren oder hätten vielleicht auch eine viel schlimmere Zeit gehabt. Mir hat das ja dann Spaß gemacht auch.
Eben. Ja.
Und ich glaube, also ich nur so konnte ich dann den Weg zum Journalismus zu dem finden, was ich jetzt mache. Nur so habe ich auch ein bisschen vielleicht auch ich habe auch kein Problem, auf einer Bühne zu stehen. Klar ist da immer irgendwie eine Anspannung da und klar bin ich auch nervös vor Sachen, die wo ich Sorge habe, ob ich es kann oder nicht kann und so. Das geht irgendwie nicht weg. Mhm. Da fühle ich mich immer noch ein bisschen wie damals vor diesem Gedicht. Aus irgendeinem Grund wirklich. Also jetzt so, wo ich so drüber nachdenke, dieses Gefühl bleibt, aber trotzdem bringt es einem ja was, wenn du diese ganzen Erfahrungen machst und so und wenn es nur dafür ist, dass du verstehst, was du nicht machen möchtest. Und ich kenne auch viele in meinem Alter, die das nicht hatten, also die quasi von den Eltern nicht diesen Druck hatten oder nicht den Druck oder auch nicht so die Ideen, weil ne, unsere Eltern haben ja eindeutig einen Plan gehabt und uns gesagt, mach das, mach das, mach das, mach das und so und haben uns dann vielleicht noch offen gehalten, ob wir es wirklich dann zu Ende machen oder nicht. Ich kenne sehr viele Leute, die das nicht hatten und dann sehr lange auch nicht wussten, machen sollen, so.
Ja, ich habe auch einige Freundinnen, die sagen, ja, schade, dass meine Eltern mir nie das Gefühl gegeben haben, ich hätte ein Talent oder meine Talente nicht gefördert haben. Vielleicht wollte ich auch irgendwann mal malen oder so, aber das wurde mir nie in die Wege geleitet. Aber klar, also nicht jeder will das und nicht jeder hat Bock einfach drauf. Auch wenn deine Eltern dich auf die Bühne schicken, gibt es so viele Leute, die ich kenne, die wollten das einfach nicht. Und das ist ja für sie so also so anstrengend und so belastend, wenn sie an die Zeit zurückdenken, wahrscheinlich, dass sie da irgendwo.
Ich bin halt froh, ehrlich gesagt, dass ich in einer Familie gelandet bin, die eher künstlerisch kreativ ist, weil was ja das andere Extrem ist, was ich von vielen so russischsprachigen Familien mitbekomme, ist, dass sie ja so einen mega Stellenwert auf gute Noten, auf zum Beispiel naturwissenschaftliches Wissen, dass du gut in Mathe bist, dass du irgendwie was Krasses machst, dass du dann studierst und so. Diesen Druck gibt's ja auch viel so. Bei uns waren auch viele Leute in der Klasse damals, die russische Wurzeln, Familien und so weiter hatten, die halt mega den so Notenpressure hatten. Den hatte ich zum Glück nie. Also
ich
irgendwie, genau, das ist dann halt so das eine, wo ich denke, boah, zum Glück war es bei mir dann diese Art von
Druck. Ich glaube, so über Schule und Bildung, ne, da müssen wir nochmal sprechen.
Nochmal sprechen. Das ist echt nochmal was anderes, genau. Stimmt, das ist mein gutes Thema.
Ja.
Aber ja.
Ja. Okay, also du wurdest auch geprägt quasi von
auf jeden Fall.
Ja, interessant. Klar, wir können jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, nicht pauschalisieren, dass jetzt alle irgendwie russischsprachigen Leute unbedingt auf der Bühne standen immer und dahin geschickt aber, wurden.
Ja, aber voll. Es kommt ich merke es aber auch. Ja, schon, glaube ich. Also ich wette, es kann es natürlich auch bei deutschen Familien ja, geben, ne, dass die sagen, hier, mach tanzen, klar. Das, mach das, mach das und das. Aber es gibt ja auch so ein mega krasses Angebot, also für so russischsprachige Familien in größeren Städten zumindest. Also ich merke auch, meine ganzen kleinen Geschwister sind ja auch auf der Bühne, alle von denen mhm. waren so, hier, du musst tanzen, du musst in diesen Verein, du musst hier das machen, du musst in den, also alle entweder Sport oder Tanzen oder Kultur oder so. Niemand von denen kann einfach nur zu Hause bleiben.
Ja, bei mir in der Familie ist es auch ein bisschen so. Mein Onkel war Diskuswerfer, also er war wirklich irgendwie Champion, ist aufgetreten bei großen Meisterschaften als Diskuswerfer, what? Der hat auch Diskus. Früher Geige gespielt.
Das ist was ist das? Ist das wie Frisbee? Nicht
ja,
ganz, ne?
Doch, so Frisbee kann man schon fast sagen. Ah, ja. Frisbee aber für professionelle Sportler. Ah,
ja. Krass, okay.
Genau. Und
auch geil, irgendwie.
Ja, Frisbee für professionelle Sportler. Diskus. Oh Gott, wenn so richtig Profi-Diskuswerfer das hören würden, die würden wahrscheinlich
Shoutout an alle Diskuswerfer, die unseren Podcast hören an dieser Stelle. Ja. Cool, dass ihr da seid.
Wenn einer dabei ist, meldet uns. Meldet ja, uns bitte. Vor allem. Meldet
euch. Das wäre so geil, wenn uns wirklich jemand schreiben würde. Hallo.
Geil. Ja, aber meine Cousine zum Beispiel, die hat eine wunderschöne Stimme, hatte auch Gesangsunterricht, war die immer die Erste, die bei Karaoke gesungen hat und so, ist mir auch immer wieder aufgefallen. Aber was ich auch gelesen habe dazu, zu diesen Talenten oder zu den Kids, die immer gefördert werden, das ist halt auch ein Problem in Russland teilweise, weil in vielen Köpfen ist so dieser alte sowjetische Grundgedanke verankert, Talente von Kindern müssen gefördert werden und teilweise mit fragwürdigen halt Prinzipien. Und das hat da voll viele Schattenseiten. Da gibt es auch irgendwie so eine Prinzipie nach dem Motto, wenn du es nicht kannst, bringen wir es dir bei. Wenn du es nicht willst, zwingen wir dich dazu. Vielleicht ist es jetzt heute etwas entspannter geworden. Wobei, wir können es nicht sagen. Wir müssen jetzt eine Studie machen und eine Umfrage durchführen, wie diese Talente dieses Talente fördern, wie es aktuell in Russland so ist.
Ja, ihr könnt aber gerne mal unsere Folge zu russischem Sport anhören euch, falls noch nicht getan. Da sprechen wir auch so ein bisschen über den auf jeden Fall so Leistungsdruck, den es gibt in den Vereinen, in denen man so ist und auch in denen ich zum Beispiel war. Ne? Also da habe ich das ja dann auch ein bisschen mitbekommen, wenn man so mit russischen Methoden an die Grenzen gebracht wurde. So, das kenne ich schon auch. Aber ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass man hier dann in dem Sinne noch die lockere, lustige, bunte, fröhliche irgendwie Möglichkeit hatte, sich auszuleben.
Ja, oder halt bei Familienfeiern, ne? Da sind ja auch immer viele Leute dabei. Also ich kenne das aus russischsprachigen Familien, die redelustig sind, Witze erzählen.
Ja, das meine ich so. Ich denke auch so ein bisschen an diese Abende, wo ja auch, ne, das haben wir ja auch oft erzählt, die Leute mit irgendwie Gitarren da hängen und alle singen. So, das kenne ich von meinen deutschen Freunden irgendwie nicht, dass die wirklich einen Drang haben, was zu erzählen, was zu singen, keine Ahnung. Erst wenn dann der Pegel stimmt oder so, ganz am Ende des Abends. Das ist dann schon irgendwie so. Man merkt schon vielleicht, dass zumindest für mich in meiner Erfahrung, dass ich immer in den russischsprachigen Umfeldern immer so mehr irgendwie die Leute sehr so irgendwie nach außen vielleicht sind. Also weißt du, mehr so sich ausdrücken auf allen Formen. Also irgendwie, ob es jetzt durch Musik, ob es durch, keine Ahnung, irgendwelche Reden, irgendwas so. Es ist irgendeine Art von Ausdruck immer da.
Ich kann mich noch erinnern, als ich nach Deutschland kam in die Schulklasse, ich glaube, das war die 5. Ich habe ja auch zu der Zeit schon Geige gespielt, aber bei mir in der Klasse war kein einziger Mensch, der ein Instrument gespielt hat, zumindest wusste ich nichts von. Und immer wenn ich gesagt habe, ich spiele Geige, war das für ganz viele total überraschend und irgendwie auch so.
Ich glaube, so geht es allen Leuten, die irgendein crazy Instrument,
So ein bisschen altmodisch, also es war nicht cool. Ja. Was ich schade finde, weil wenn ich jetzt einer russischsprachigen Person das erzählen würde, sagt sie oft, ach wow, super, weiß ich nicht, wie kommt's? Also da kommt so ein bisschen mehr Begeisterung, aber das ist ja auch, es ist ja auch ein klassisches Instrument, das ist auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt anderweitig auf der Bühne steht und Hip-Hop tanzt oder sowas. Ja, klar, es ist, kommt so ein bisschen aus der Mode, oh Gott, ich klinge so alt, kommt so ein bisschen aus der Mode, die klassische.
Aber so ging es doch allen Leuten, also auch so Deutschen würde ich sagen, zumindest in der Schule erinnere ich mich, die irgendwie im, wie heißt das denn, Orchester waren. die in der Band oder sowas Big waren. Band. Das waren so die mit den Flöten und den Kontrabässen und so, wo man dann dachte, okay, viel Spaß.
Ja.
Ja, naja.
Gut, dass wir das geklärt haben. Und jetzt kann ich beruhigt wieder vorm Mikro sitzen und mir keine Gedanken machen. Beziehungsweise ich lege einfach alle meine Fotos weg, die ich gesehen habe. Vergesse die traumatischen Erlebnisse mit der Geige und mache einfach weiter mit dem, was ich jetzt
mit
heute
den schönen,
mache.
Mit den schönen Dingen. Genau, das ist doch gut. Okay,
gut. Ja, wir haben jetzt viel über unseren künstlerischen Ausdruck gesprochen, den ihr natürlich alle raushören könnt hier in diesem Podcast, Nette Mädchen.
Wieso hast du nochmal unseren Namen gesagt, so als ob man zwischendurch vergessen
hätte? Hör mal, die Leute hören viel am Tag. Ich vergesse sehr oft, was ich höre, wenn ich etwas höre. Also, Valeria, was erwartest du bitte von unseren Hörerinnen und Hörern?
Hä, dass sie sich merken, wo sie gerade...
Ich weiß. Leute, ihr wisst, dass ihr Nette Mädchen hört. Ein Podcast von Das Ding.
Wow.
Okay, gut. So, künstlerischer Ausdruck. Wir kommen zum Nerdstalk. Da habe ich nämlich was gefunden, was ich super spannend fand. Ein Comedian, ein Fernsehmoderator in Russland, der gerade ein bekanntes Lied aus Russland parodiert. Ich hole mal ein bisschen aus. Und zwar, es gibt einen Song, der heißt Jaruski von dem Sänger Shaman. Habt ihr vielleicht eventuell schon irgendwo mal gehört?
Heißt übersetzt, ich bin russisch, ne?
Ja, oder erstmal. Ich bin Russe. Mhm.
Ja.
Jaruski, ich bin...
Ja.
Weil
ja,
eigentlich, ich bin Russin würde sein, Jaruska.
Jaruska, ja.
Oder? Also er sagt, ich bin
Russe. Ich bin Russe, ja.
Genau.
Oder ich bin russisch, ist neutral.
Genau, oder so. Über 14 Millionen Aufrufe auf YouTube, riesengroßer Hit in Russland. Oh Gott, ich habe mir das Lied angehört. Sorry, also ich muss direkt eine Bewertung einfach da reinballern. Aber in mir drin hat sich alles zusammengezogen, als ich das gehört habe. Ja, erstmal, wie der das schreit. Ja, Ruski, so ich bin Russe und ich weiß, was bla bla bla. Warte mal, ich mach mal ganz kurz die Lyrics hier auf. In diesen Zeiten überhaupt so einen Song rauszubringen, ist sowieso schon krass genug.
Mhm.
Er sagt, ich möchte einfach nur lieben und atmen. Alles andere brauche ich nicht. So wie ich bin, kann man mich nicht knicken, weil ich bin ein Russe und ich gehe bis zum Schluss. Ich bin ein Russe.
Gott.
Mein Blut kommt von meinem Vater. Ich bin Russe und ich habe Glück. Ich bin Russe und alle auf dieser Welt haben Pech gehabt. So ungefähr habe ich jetzt spontan übersetzt.
Wow. Ist das geht gar nicht gerade irgendwie.
Oder?
Oh mein Gott, ich finde das so schlimm.
Ich habe so Magenschmerzen bekommen, als ich diesen Song dann wirklich einmal komplett durchgehört habe, weil ich musste das einfach für die Folge mal machen, um sich das auf mich wirken zu lassen. Und ich glaube, genau so ging es auch einem Comedian und Fernsehmoderator Alexander Gutkov. Er hat dieses Lied neu vertont und auch das Musikvideo anders gemacht und hat den Song auch umbenannt. Und zwar hat er statt Jaruski hat er den Track Jauski benannt. Heißt,
ich bin schmal,
ich
oder?
Bin schmal, ja.
Wow,
ich
geil.
Bin schmal und... Viele Leute sehen darin eine Parallele zu Menschen in Russland, die engstirnig zum Beispiel sind, engstirnig weiterhin den Kreml unterstützen, aus ihrer Bubble nicht rauskommen, die dem Staatsfernsehen glauben und so weiter. Und dieser Song oder dieses Video auch dazu, das ist auch sehr witzig, weil der Mensch darin wird auch sehr schmal dargestellt, alles so ein bisschen...
genau mein Humor.
Ey, wirklich super, super geil. Über 3,5 Millionen Aufrufe auch mittlerweile. Aber das Problem ist, die Leute in Russland, die flippen vollkommen aus. Deswegen, die patriotische Ecke verurteilt das Video, als hätte Alexander Gutkov irgendwie was geklaut, was wertvoll ist. Oder irgendjemand zusammengeschlagen oder jemand umgebracht oder so.
Mhm.
In verschiedensten TV-Shows, auf YouTube, Politikerinnen und Politiker sprechen darüber, Künstlerinnen und Künstler. Leute sagen, er zeigt damit, dass er Russland nicht ehrt, dass er Russland hasst. Seine eigene Heimat sei ihm egal. Es ist überhaupt nicht witzig und dieser Typ ist überhaupt nicht witzig und war noch nie witzig.
Alter.
Er kann nichts. Er wird beleidigt in Artikeln, auf Social Media. Und das alles, weil er einfach nur eine fucking Parodie gemacht hat über einen Song, über den man sich wirklich lustig machen kann. Was anderes kannst du in dieser Zeit nicht machen.
Ja,
du musst solche Songs
krass.
Auf die Schippe nehmen. Zum Beispiel, wenn hier jetzt Jan Böhmermann oder so eine Parodie machen würde zu einem patriotischen Song aus Deutschland. Da würden ihn entweder alle Leute feiern und nur so ein paar würden sich trauen, was gegen ihn zu sagen.
Ja, aber aus Deutschland, ja gut, da hat er auch schon mal Ärger bekommen, als er es im Ausland versucht hat.
Ja, genau,
ne?
Mit der Türkei. Ja. Aber so in Deutschland, da merkt man halt den Unterschied zu einer Demokratie. Ne? Hier, wie in Deutschland, können sowas eigentlich machen.
Ja.
Da wird jetzt Alexander Gutkopf wahrscheinlich verurteilt, weiß man jetzt natürlich noch nicht. Mhm. Es wird halt in der Öffentlichkeit Hass gegen ihn geschürt und ein bekannter Politiker in Russland hat ihn quasi verklagt. Ich weiß nicht, ob das geht, ob der ihn verklagen kann. Jedenfalls drohen ihm jetzt bis zu 5 Jahre Haft.
Wow,
muss natürlich
echt?
Alles erstmal geklärt werden. Und als ich das gesehen habe, ich konnte das einfach nicht glauben, weil davor war dieser Alexander Gutkopf, den kennt man wirklich.
Klar, selbst ich kenne den Namen irgendwie.
Genau.
Das ist so ein, der hat so voll das Standing irgendwie, ne?
Der hat auch einen YouTube-Kanal, ich muss kurz überlegen, wie der heißt, vielleicht kennst du den auch. Curry Chicken heißt es.
Ah ja, das
Curry
sagt
Chicken.
Mir was.
Oder Caddy Chicken, da werden auch sehr viele witzige Dinge, also viel Comedy gemacht.
Krass. Mhm.
Und das Krasse ist, der selber, also der Comedian, der hat am 24. Februar Geburtstag. Und das ist ja der Tag, an dem Russland den Angriffskrieg gestartet hat gegen die Ukraine. Und
Crazy.
Er hat auf Insta an diesem Tag geschrieben, mir ist das peinlich, dass ich an diesem Tag geboren wurde. Also er hat sich sofort von Tag 1 an gegen Putin positioniert.
Ja.
Und in seiner Bio steht auch, dass die Spezialoperation in Anführungszeichen gestoppt werden muss. Ja, auf jeden Fall. Ich fand diese.
Ist er in Russland?
Krass. Jetzt aktuell, also so wie der war jetzt die ganze Zeit in Russland. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er jetzt aktuell ist.
Finde ich schon krass.
Aber
diese Art von Widerstand.
Ja, sehr, sehr krass. Und also der hat sehr viele positive Kommentare eben, die ihn unterstützen, sagen, ey,
super mutig merkt,
von dir. Aber halt auch diese patriotischen, ekligen Kommentare.
Man merkt auf jeden Fall, dass es halt auch eine anscheinend starke Form von Protest auch in Russland sein kann, wenn die so viel Gegenwind bekommt, weißt du? Also wenn sie, ich sag mal, wenn es denen egal wäre, dann hätten die ja vielleicht auch gar nicht so, hätten die halt jetzt nichts Großartiges gemacht, aber deswegen irgendwie
dann
auch.
Dann hätte man
auch,
ihn auch nicht gehört. Also
genau.
Ich würde auch wahrscheinlich nicht mehr darüber, würde jetzt nicht darüber reden, würden jetzt irgendwelche Politiker in Russland ihn nicht verklagt haben. Also die haben ihn selbst jetzt groß gemacht, haben die kompletten Fernsehshows nur mit seinem Gesicht da gefüllt, statt was anderes Sinnvolles zu erzählen. Und ja, das ist jetzt aktuell Status quo in Russland, wie man mit Künstlerinnen und Künstlern umgeht, die sich gegen den Krieg positioniert haben oder zumindest einen Song, einen patriotischen Song in etwas Witziges umgewandelt haben. Oh Gott, Leute, chillt mal.
Aber apropos, ne, also so Widerstand und Druck und so in Russland, kann man ja vielleicht jetzt gerade auch so zum Schluss nochmal ganz kurz anreißen, weil, ne, das ist jetzt gerade ganz frisch alles, was passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommt, also, ne, Rubrik Nietz Talk und so. Bei mir ist Social Media und generell auch Nachrichten sind gerade geschwemmt von wieder neuen Infos zu diesem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und halt, ich habe das Gefühl, die Stimmung verändert sich ein bisschen. Also die Posts, die ich sehe von Menschen, die aus der Ukraine sind oder halt ukrainische Wurzeln haben oder Familie dort haben oder so, sind jetzt auf einmal so ein bisschen hoffnungsvoller. Mhm. So nehme ich das zumindest wahr. Also ich habe zum Beispiel so ein Bild gesehen, wo jemand gepostet hat, hier eine Landkarte von ukrainischen Städten und dem Land generell, wo die ist so ein bisschen gezeichnet wie ein Herz gewesen. Vom Instagram-Kanal Unicorn and Wine. Die machen generell viele Comics und Zeichnungen und so aus der Ukraine. Und so, ne, da waren sehr viele befreite Gebiete, so Richtung ihr Herz schlägt wieder und bald das ganze Land und so. Jetzt einmal kurz zum Einordnen, was da gerade passiert. Kann natürlich alles eine Momentaufnahme sein, es kann sich alles wieder ändern in nächster Zeit. Deswegen können wir jetzt nur sagen, was man aktuell so weiß und was man auch nicht weiß. Aber der ukrainische Präsident Zelensky, der sagt, dass seit Anfang September sehr viele Gebiete zurückerobert wurden. Also es waren Gebiete in der Ukraine, die vorher von Russland besetzt waren. Und das russische Verteidigungsministerium sagt jetzt nicht, dass es irgendwie eine Flucht oder einen Rückzug oder so gab, sondern eher so eine Umgruppierung. Also die wollen sich nur neu formulieren angeblich. Aber selbst der Leiter der russischen Militärverwaltung spricht davon, dass die russischen Soldaten überrannt wurden. Also dass es so eine Art Überraschungsmoment gab, sagen auch irgendwie ganz viele Experten und Expertinnen. Was da genau passiert, kann man schwer sagen. Das passiert gerade alles und viele Journalistinnen gehen da gerade hin. Und es gibt ja auch gerade so diese Schlagzeilen zu Strom- und Wasserausfällen und so. Auch das soll irgendwie Rache sein, weil es gerade wohl nicht so gut läuft mit diesem Angriffskrieg. Und auf der anderen Seite, wie du eben sagst, der Druck auf die Politik aktuell, der steigt. Also der Widerstand wird auch gefühlt irgendwie so ein bisschen lauter. Also zumindest so laut, wie ich ihn noch nie wahrgenommen habe.
Vielleicht zu Anfang hat man das mitbekommen. Danach ist es komplett abgeflacht. Jetzt so langsam. Gibt's,
wir wissen natürlich nicht, ob man sich schon irgendeine Form von Hoffnung oder irgendwas erlauben kann. I don't know, we don't know, auf gar keinen Fall, so kann man das nicht sagen. Aber man liest halt jetzt gerade so, ey, in Russland verstehen sehr viele Leute, dass das jetzt irgendwie alles nicht so gut gelaufen ist. Es kommt sogar Kritik von Leuten, die normalerweise sehr kremlnah sind, also auch aus anderen Ländern. Auch die Stimmung im Staatsfernsehen ist anscheinend nicht so gut. Also auch hier kann nicht mehr wirklich immer ausgeblendet werden, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine einfach nicht gut läuft oder nicht nach Plan läuft. Und es kommt auch immer mehr offene Kritik in den russischen Medien. Also leider nicht so sehr an dem Krieg an sich, sondern eher an der Art, wie die Regierung und das Militär geführt wird. Es gibt sogar eine Petition von russischen Politikern, also Lokalpolitiker zwar, aber in denen steht dann, wir glauben, dass die Handlungen von Präsident Wladimir Putin Russlands Zukunft und seinen Bürgern schaden. Wir fordern den Rücktritt von Wladimir Putin vom Amt des Präsidenten der Russischen Föderation.
Das habe ich auch gelesen, also, hat mich sehr überrascht, weil das ist ja auch schon auch von diesen PolitikerInnen ein krasser Schritt Richtung komplett Abwendung von der jetzigen Regierung.
Ja, also selbst die Tagesschau schreibt, es wurde selten in den letzten Monaten über so viele Kanäle so viel Druck aus der Reihe der Unterstützer auf die politische Führung gemacht. Also scheint gerade irgendeine Form von, ne, ist natürlich immer schwierig jetzt zu sagen, wohin es geht, aber man nimmt es gerade wahr, passiert auf jeden Fall was. Wir wissen aber nicht, kann die Ukraine mit den Soldaten, Soldatinnen und Waffen die Gebiete überhaupt halten? Also kann das jetzt wieder in eine andere Richtung schwenken? Wir wissen nicht, wie geht der Kreml jetzt mit dieser ganzen Kritik um? Wir wissen ja, dass was wir wissen ist, dass sie normal in der Vergangenheit nicht so gut mit sowas umgegangen sind. Wir wissen nicht, werden sich die Angriffe auf die Ukraine verschärfen? Gibt es vielleicht einen Strategiewechsel? Oder werden vielleicht die Kritik geübt haben, auf einmal wahnsinnigen Druck erfahren? Ja. So kann natürlich auch alles sein. Aber ihr wisst Bescheid, wir sind natürlich kein aktueller Nachrichtenpodcast. Das ist jetzt gerade so eine Momentaufnahme. Uns war es irgendwie wichtig, das auch nochmal heute mit reinzubringen.
Ja, absolut.
Aber wir verlinken euch auf jeden Fall mal in den Shownotes, wo ihr aktuelle Infos euch dazu durchhören könnt, falls es euch interessiert.
Genau. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt in Sachen Ukraine und Russland, dann check mal andere Infopodcasts ab, was da gerade los ist. Passiert ja wie seit Monaten ja auch schon jeden Tag etwas Neues. Und es ist eine wahrscheinlich natürliche Entwicklung eines Krieges, wie es weitergeht. Wir werden euch natürlich mit kleinen Infos hier immer wieder informieren oder unbedingt auch mal mit Menschen sprechen, die ja unmittelbar irgendwie damit zu tun haben. Auch vielleicht mal bald mit einer Ukrainerin, die Deutsch spricht. Das wollen wir die ganze Zeit machen. Und,
oder einem Ukrainer.
Genau, das ist ja vollkommen egal. Und deswegen werden wir euch auf der einen Seite ein bisschen informieren, aber check mal Infopodcasts ab, die informieren und geben euch Hintergründe, vor allem zu all den ja unüberschaubaren Entwicklungen.
Ja, und wenn ihr jemanden kennt oder einen Vorschlag habt, mit wem wir sprechen könnten, dann schreibt uns wie immer an jettemädchen@dasding.de.
Sehr gerne. Cool. Genau.
Oder halt per Instagram.
Ja.
So. Jetzt, ich glaube, haben wir relativ viel Zeug schon heute besprochen. Ich würde sagen, wir versuchen auf einer positiven Note zu enden. Aberglauben der Woche.
Und zwar mal so, mal so. Ja, ist ja, Aberglaube ist ja immer mal so.
Eben, aber heute haben wir einen schönen, würde ich sagen. Heute haben wir einen hoffnungsvollen mal wieder, der Glück verspricht. Und den haben wir zugeschickt bekommen von der Alexandra, die uns eine Sprachnachricht geschickt hat.
Da ich selber aus einer russlanddeutschen Familie komme, wollte ich euch einen Aberglauben mitgeben. Meine Oma sagt mir immer, dass wenn ich an ihrem Fliederbaum im Garten eine Blüte mit 5 Blütenblättern finde, sie direkt essen soll und mir was wünschen soll. Und dann kommt das auf jeden Fall in Erfüllung. Und dann stehe ich halt wie ein kleines Pony an dem Fliederbaum meiner Oma im Sommer und esse Blütenblätter und wünsche mir was. Also ich habe die bisher 3 Mal in meinem Leben gefunden. Aber es bringt auf jeden Fall sehr viel Glück und deine Wünsche gehen und Träume sollen in Erfüllung gehen, wenn du diese Blüte isst.
Oh. Was sagt sie? Flieder?
Flieder. Nee. Ja, Flieder. Sirene.
Stimmt. Aber ich finde das sehr süß.
Super erstmal. Süß.
Wie so ein Pony.
Das klingt aber ja erstmal wie so ein Pony und es klingt erstmal so, als würde sie einen ganzen Salat machen mit Fliederblüten, weil sie sagt, ja, ich habe schon voll viele Fliederblüten gegessen. Und dann hat sie natürlich...
Ja, oder so, dass sie dann da steht, so eins nach dem anderen. So. Ich finde die Vorstellung irgendwie auch ganz cool, einfach nur, weil man ein bisschen Glück will. Irgendwie super
aber
sweet.
Ich kenne das. Also ich hab das auch früher gemacht. Natürlich habe ich es jetzt ein bisschen...
Echt?
Das Problem war, ich habe in den letzten Jahren keine Sirenen, keine Flieder bei mir vor der Haustür stehen sehen. Und ich hatte leider... Irgendwie es war versäumt, mal in den Wald zu gehen. Nein, keine Ahnung, irgendwo hinzugehen und Sirenen zu finden. Aber das mache ich auch gerne so. Meine Mama hat es mir auch beigebracht. 5 Blätter sind ganz wichtig. Bei Sirenen ist es Seltenheit. Also eigentlich findet man kaum 5 Blätter. Man muss sie auch essen. Wobei, da habe ich mich nie so richtig getraut, weil ich hatte immer Angst vor Vergiftung oder sowas. Oder dass ich aus Versehen nicht Sirenen esse, sondern einen Giftbaum Blüte.
Ja, eben. Also muss man schon vorsichtig sein, dass man nicht einfach irgendwelche Pflanzen da isst, weil man denkt, jetzt hat man Glück.
Stell mal vor, du findest auf einmal genau einen Fliederbaum, der nur 5 Blüten hat. Da musst du ja, was machst du dann? Musst du alles essen? Musst du den kompletten Baum aufessen?
Dann hast du ganz schön viel Glück, würde ich sagen.
Ja, und Magen-Darm-Beschwerden.
Und Magen-Darm-Beschwerden.
Ich finde, wir könnten die Sprachnachricht von Alexandra, war das, ne? Ich finde, wir könnten die einfach im Frühling nochmal wiederholen, weil da blühen die ja, glaube ich, im Mai, die Blüten.
Ah, ja.
Ist jetzt ein bisschen saisonal schwierig.
Nicht so ganz. Na gut, aber trotzdem.
Schön.
Dann wenigstens ein Reminder, dass man mal wieder, was gibt es hier in Deutschland, 4-blättrige Kleeblätter auf Suche gehen kann und so. Das ist ja auch irgendwie... Ist ja auch irgendwie.
Ja, Leute, wenn ihr noch weitere Aberglauben habt, wenn ihr irgendwas in eurem Alltag als Russin, Russe, als Mensch aus dem postsowjetischen Raum, als Russlanddeutsche lebt, was ihr schon immer irgendwie gemacht habt, wo andere euch komisch angeguckt haben, schickt uns eure Aberglauben an jettemädchen@dasding.de oder uns in unsere Insta-DMs. Wir freuen uns auf Sprachis, wir freuen uns auf Nachrichten. Wir sind gespannt, was da noch so. Wir haben echt schon einige Aberglauben rausgehauen, aber ich bin mir sicher, da sind noch einige dabei.
Ich habe auf jeden Fall auch noch einige bekommen, die ich auf Halde habe. Ne? Also es wird nicht langweilig hier.
Nee. Okay.
Okay, gut. Leute, und damit sagen wir vielen Dank euch, dass ihr am Start wart. Mal wieder der Aufruf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie, ist jetzt komisch, dass ich das jetzt zum 20. Mal sage, aber
zum 27.
Schaut doch mal kurz auf Spotify. Habt ihr uns bewertet mit 5 Sternen?
Habt ihr?
Weil
Fragezeichen.
Wenn ja, dann sehr cool. Mhm. Wenn nicht, dann wäre es super cool, wenn ihr es jetzt einmal machen würdet. Dann würde ich einfach sagen, wir hören uns das nächste Mal in 2 Wochen wieder.
Ja, wir freuen uns riesig auf euch in 2 Wochen. Warum übertreibe ich jetzt so eigentlich zum Schluss?
Ich weiß gerade auch nicht. Vicky, bist du gerade ein bisschen so Konzentration am Ende oder was?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich könnte ich jetzt noch 1 Stunde mit dir aufnehmen, Valeria, aber du hast ja leider keine Zeit.
Nein, ich habe leider keine Zeit.
Okay, Leute, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich trinke weniger Kaffee und dann, пока. Всего хорошего.
Пока.
Давай.
Tschüss.
Пока, пока.
Bye.
Привет всем.
Давай.